Hallo und einen schönen guten Morgen heute am 2. April bei Morning Matters. Und ich bin wieder dabei und mit mir dabei ist der Daniel.
Oder auch der Patrick, wie hier angezeigt wird.
Ja, du hast dich einfach wieder umbenannt, offensichtlich.
Äußerst merkwürdig. Ja. Ich frage mich, wie ich das schnell wieder rauskriege. Außer, ich glaube, die Verwechslungsgefahr ist nicht ganz so hoch. Ich
kann auch einfach die Namen ausschalten, dann verwirrt das
keinen. Auch gut. Ja, für alle Leute, die den Podcast hören, ist das irrelevant. Aber bei mir stand gerade auch als Untertitel.
Du hast dich einmal kurz ausgelockt und wieder eingeloggt und der nimmt immer den
letzten. Ja, die Kamera war eingefroren, ja. Das war etwas merkwürdig. Naja, ja, guten Morgen, Patrick. Ist der April mittlerweile, neues Quartal. Ja, wie schaut's aus? Was gibt's Neues?
Ja, nix eigentlich. So alles wie immer, wie Weihnachten. Ja, schönen Tag noch. Und
ja, das war's. Ich habe gestern eine Doku gesehen. Ich starte einfach mal direkt mit hier Content.
Ja, sehr gut.
Content. Ja. Sehr gut. Hatte gestern hier beim bei unserem hier freundschaftlichen Filmabend hatte Matthias hatte eine Doku gesehen.
Okay.
Und zwar damals bei ein Hinweis darauf auf bei Titel, Thesen, Temperamente.
Okay.
Und zwar heißt die Doku Girl Gang. Hast du schon mal über Girl Gang gehört?
Nee.
Hast du schon mal da was?
Jetzt um weibliche Jugendgangs oder sowas?
Mm-mm.
Musikgruppen?
Es geht um eine Influencerin. Oh. Und zwar ist es ein Dokumentarfilm. Und jetzt muss ich einmal kurz nachgucken. Ich kannte auch die Influencerin nicht.
Aus die, Deutschland?
Ja, ja. Okay. Sie heißt Leonie. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Sehr schlecht vorbereitet hier. Aber Leo heißt wohl der Account dann oder so. Und die wird von ihren Eltern gemanagt.
Okay.
Und die hat halt irgendwie so Millionen Follower.
Ja.
So. Und die Regisseurin Susanne Regina Meures, die hat die Chance gehabt, die irgendwie, ich glaube, 3 Jahre zu begleiten oder sowas. Und das ist äußerst interessant, aber auch befremdlich. Weil, also es gibt so viele Sachen, über das man da sprechen kann. Also zum einen lohnt sich das anzugucken. Gibt's bei Netflix.
Ich habe gesehen. Der ist aber nicht sonderlich gut bewertet, ne? Also so.
Tatsächlich nicht.
Also bei Netflix, also gut, jetzt kann man natürlich, ich weiß nicht, wie diese Influencerin drauf ist, wie kritisch diese Doku für die Influencerin ist. Und ob, weil die sehr beliebt ist, viele Leute gesagt haben, sie mögen diese Doku nicht, weil die sozusagen einen objektiven Blick auf diese Situation hat, was manchen Leuten vielleicht nicht gefällt. Und darum, bei Google sind es irgendwie nur 23% und so diese üblichen Bewertungen, also Kino, Zeit und Kino.de, sind jetzt ja einfach, sie haben so ein 2,5 von 5 gegeben.
Mhm. Ich, zum einen, ich fand es erstmal interessant, weil ich keinerlei Ich finde halt immer interessant, wenn es so Langstrecken gibt und du wirklich auch so einen Dokumentarfilm hast, der irgendwie längere Sachen beschreibt. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Da habe ich noch was, was ich dazu erzählen kann. Aber der Ansatz ist schon ganz interessant, weil es halt auch diese Influencer-Welt einem so ein bisschen näher bringt. Und zwar deutlich näher, als ich dachte. Mhm. Und ich sag mal grundsätzlich, wenn dich deine Eltern managen, ist das, glaube ich, ein interessantes Machtgefüge, was sich da irgendwie verschiebt, weil das Kind natürlich gleichzeitig irgendwie ein vermarktet werden muss, aber es muss halt irgendwie auch Lust darauf haben, aber du musst halt irgendwie gucken, wie du so ist ein sehr, sehr großer Zwiespalt, der sich da... Muss
schützen, eigentlich.
Genau,
also ich meine, korrekt. Aber das hast du ja in vielen Bereichen, hast du beim Sport ja auch korrekt. Schon, ne? Da gibt's ja auch Eltern, die das übertreiben oder so.
Ja, genau. Ich finde, das wird...
Wie alt, also ich sehe hier die 14, ist sie jetzt 14, also oder...
Ich glaube, jetzt ist sie wahrscheinlich 17.
Okay, das heißt, mit 14 haben die sozusagen angefangen, sie zu beobachten, aber da war sie schon groß dabei, oder?
Ich glaube, das Problem ist, kann auch sein, dass wir zwischendurch mal abgelenkt waren, weil wir in Diskussionen verfallen sind.
Klar, wie das so ist,
ich glaube, sie fing mit 12 an, mit dem YouTube-Kanal und hat dann weitergemacht. Das Krasse ist halt, ne, das sieht man auch, also habe ich nie von gehört. Ich meine, ich kenne, also mir könnte ein Influencer auf der Straße begegnen und ich würde den nicht erkennen.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist, glaube ich, hier dann auch nochmal spezieller, weil das sind, also in der Regel gucken wir mit unserem Alter jetzt vielleicht auch nicht 12-jährigen Mädels irgendwie bei TikTok oder bei Instagram zu. Das ist vielleicht auch ganz vernünftig so, dass es da verschiedene Zielgruppen gibt.
Die Influencer, die wir gucken, kommen gleich um 12.03 Uhr WDR, Phoenix und ARD.
Ja, aber ein bisschen hat das was. Ja, aber genau. Hm?
Es ist interessant. Ich will gar keine Tiefenanalyse zu dem Ding machen. Es gibt für mich so ein paar Momente, wo ich auch gestern drüber nachgedacht habe. Natürlich sind wir jetzt nicht mehr 13. Aber nehmen wir mal an, es klingelt jetzt bei dir gleich an der Tür und da würde eine berühmte Person reinkommen. Welche Person würde dich so zum Weinen bringen, wie ich das so in dieser Doku gesehen habe? Weinen. Das ist, wo Leute wirklich die rasten aus, wenn sie dann irgendwie kommt und so. Ich meine, das ist natürlich ein anderes Publikum, das ist mir klar, ne? Aber ich habe überlegt, welche Person, eine öffentliche Person, wo ich so eine Verbindung habe, dass ich so emotional werde. Und mir ist wirklich nichts eingefallen. Ein Kumpel Christian meinte, hier, wenn jetzt Konrad Adenauer reinkommen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist halt krasser Scheiß, der ist halt tot.
Genau. Ich wollte gerade sagen, kommt er denn als Zombie rein?
Exakt.
Weil ich nicht sterben will. Aber ansonsten, ich meine, jetzt muss man aber auch da, ne, ich weiß nicht, wie alt waren denn die Leute, die da angefangen haben?
Ja, die sind halt auch alle so 14, 15 und so. Wenn
die Musikband aufhört, da bist du jetzt ja auch anders dabei, als, obwohl ich habe auch nie wegen einer Musikband geheult. Aber
ich wollte gerade sagen, so es ist echt,
das, ja. So also Phasen oder so Gruppen, es waren Boybands und haben eher die Mädchen sozusagen ihr Leben nicht mehr lebenswert gefunden, so in meiner Jugend. Aber ich glaube, da bist du emotional noch ganz anders irgendwie dabei.
Ist ja auch eine schwierige Zeit, da bist du ja ohnehin irgendwie ein bisschen kaputt als Mensch in der Pubertät. Ich mein,
was sie ja schon machen, so Influencers, sie geben dir ja das Gefühl, du bist sozusagen Teil ihres Lebens. Also
ja, weil
die sehr viel von ihrem Leben zeigen und also natürlich nicht alles, aber so die schönen Sachen und du bist irgendwie wirklich ja sehr viel dabei.
Das ist halt, das wird halt ganz schön in der Doku gezeigt, weil es gibt halt noch eine zweite Protagonistin, die macht so eine Fanseite zu ihr und die lebt halt hier in Bad Tölz und nicht in Berlin. Mhm. Und die ist natürlich völlig, du siehst halt, das Leben ist so ein bisschen darauf ausgerichtet, aber du siehst dann halt auch im Laufe der Zeit, dass ich da raus bin. Also so dieses, hey, wenn ich ihr schreibe, schreibt sie ja gar nicht zurück. Und irgendwie, ich habe jetzt hier eine richtige Freundin im Ort gefunden. Da habe ich ja viel mehr von.
Okay, das ist halt schon aus dieser Fan-Seiten-Geschichte raus. Ich dachte kurz, ob das die wäre, die dann besucht worden ist von ihr persönlich.
Nee, das sind zwei Protagonistinnen. Einmal die Influencerin und einmal die Fanseite.
Die Doku, die irgendwann zusammengebracht für diesen.
Ja, hat die. Also es gibt Fantreffen halt, ne? So dieses, wo dann auch also ne hier wahnsinnig viele Tränen fließen und so. Und
ich muss sagen, bei uns am Stand hat noch keiner geweint. Das kann ich vielleicht einfach mal so hier in die Runde werfen.
Wenn ihr uns
könnt ihr gerne auch euch mal so freuen, dass ihr uns seht.
Nein, bitte nicht. Ich finde das ganz fürchterlich. Aber ich wüsste, jetzt mal ehrlich, wenn eine große Promi, wir können auch mal durchgehen, die großen Promis, die man schon gesehen hat, da bin ich relativ schnell am Ende. Bei dir sind es natürlich Polit-Promis, die du wahrscheinlich, ich hatte ja mal die Chance hier, aber da hatte ich leider keine Zeit. Oder ich hatte einfach eine Tiefkühlpizza schon im Ofen. Ich glaube, Robert Habeck war während des Wahlkampfes mal in Gelsenkirchen, oder?
Robert Habeck war mal hier, Annalena Baerbock war hier. Robert Habeck, der war, glaube ich, auch mal hier,
der war auch mal da.
Da war ich selber, aber nicht. Ich bin ja jetzt erst letztes Jahr wieder stärker auch in die Parteipolitik rein. Annalena Baerbock habe ich nicht die Hand geschüttelt. Muss ich. Also nein, oh mein Gott, das wird wieder aus dem Zusammenhang gegriffen. Und dann heißt es wieder...
Oh, das ist die beste Bauchbinde aller Zeiten hier. Patrick Jedamczyk, Annalena Baerbock habe ich nicht die Hand geschüttelt. Oh, das ist so gut. Das kannst du so rausschneiden. Das war's mit der Karriere. Vorbei. Ich
bin letzte Woche erst in den Vorstand gewählt worden. Von daher ist alles...
Ende. Ich habe Annalena...
Ich kriege jetzt erstmal nicht da raus, trotz dieser Aussage. Aber ja, das ist schon, also da hatte ich noch nicht die Gelegenheit. Aber ja, klar, so in dem Zusammenhang, obwohl die...
Aber ist
trotzdem die Frage, also es gibt ja dann noch einen Unterschied, wen hast du mal irgendwie gesehen und auch persönlicher gesehen als, ich habe auch mal Joschka Fischer gesehen, aber also, oh man, das ist eine Geschichte für sich, weil meine Freundin dann zusammengebrochen ist. Aber... Also nicht wegen Joschka Fischer. Ich meine, jetzt muss ich es noch erzählen. Wir sind extra nach Münster gefahren, damals, um Joschka Fischer zu gucken. Und dann war das irgendwie so ein super heißer Tag. Und wir haben noch so rumgejuckst und so, wenn Joschka Fischer kommt, dann kippt zu um und so. Und dann kommt er wirklich und sie kippt um, weil Kreislaufzusammenbruch und nicht genug getrunken.
Sehr gut.
Und wir sind dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und ich habe dann die letzten 5 Minuten ihn noch von ganz hinten gesehen. Genau, also das... so gesehen ist ja die eine Sache, aber wie sehr sich Leute irgendwie an mich erinnern, ist vielleicht nochmal eine ganz andere andere Geschichte. Ja.
Ich habe, glaube ich,
du bist auch
Ich wüsste gar nicht, also jetzt mal abgesehen davon, dass Helge Schneider kann schon mal sein, dass der in der Essener Innenstadt an dir vorbeiläuft. Das ist mir schon passiert, ja. Aber ich habe da nicht irgendwie, hey Helge, gerufen oder irgendwie so ein Quatsch. Ich glaube auch, dieses Thema hatten wir schon mal. Erinnere mich, das haben wir schon mal in einem Podcast, glaube ich, besprochen. Und ansonsten sind die einzigen Sachen, die so auf der RPC oder sowas hast du dann durchaus mal irgendwie so Filmstars oder sowas gehabt, die irgendwie da waren. Ja,
oder so nach,
aber ich muss auch sagen,
nach einem Konzert oder nach einem, also wir sind jetzt eher bei ich bin weniger auf Konzerten, aber bei so Comedians oder
Kabarettisten heißen die Karabiner.
Genau, da hat man das ja häufiger mal, dass du danach noch irgendwie für ein Foto dahin kannst oder so, aber ja.
Das ist auch nichts, ich weiß nicht.
Ich muss auch zugeben, für mich ist das auch nicht unbedingt so, dass, also wir waren jetzt letztens bei Maria Clara Koppler, da waren von mir 2 Freundinnen, die dann noch so ein Foto irgendwie machen wollten und so, aber war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt zwingend, also wir haben dann noch so ein Gruppenfoto gemacht, das war, also ist auch völlig okay, ist jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh nein Gott, auf keinen Fall, aber ich hätte auch ein paar Minuten eher gehen können, so ungefähr.
Das wäre so geil, wenn du irgendwie so sagen würdest. Ja, also, nee, müssen wir Foto, nee, brauchen wir nicht. Ist wirklich okay, brauchen wir nicht. Ja, komm, wir machen eins. Nein, ist okay, brauchen wir nicht.
Nee, da bin ich nicht mit hingegangen, ne? Aber du sagst ja auch nicht, hier Leute, wir gehen jetzt nach Hause, jetzt ist Feierabend. Aber es sind sehr wenige Gelegenheiten, wo man so richtige Promis quasi sieht.
Ich finde das halt so faszinierend. Das ist, ich habe also wirklich darüber nachgedacht, was so eine Person war, wo man so wirklich so wirklich eine sehr starke emotionale Situation hätte, wenn die jetzt irgendwie reinkommen würde. Und natürlich kann man das, also man kann sich das natürlich irgendwie vorstellen, aber ich bin nicht sicher, ob das.
Dass ich hier nicht aufgeräumt habe, wenn hier irgendjemand Promi kommt. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Ja, aber nein, ich weiß es nicht, so dieses... Ja, keine... Ich glaube, ich wäre eher überfordert, was ich dann damit plötzlich tun soll. So.
Ich weiß auch nicht. Also ich... das Problem ist, die Leute, die man dann selber irgendwie interessant findet, sind ja noch nicht mal irgendwie großartig prominent oder so. Also es ist... Weiß nicht, wenn jetzt hier...
Gut, aber das ist ja relativ.
Ja gut, klar.
Also das hängt ja auch, ne, ich meine, die hat hier, man kann mal gucken, wie viel Follower hat die denn so? Haben die das gesagt?
1,6 Millionen.
Ja, so kenn ich nicht. So. Und ich habe schon so ein bisschen in diese Szene mal reingeloopt. Ich hatte so eine Phase, wo ich ein bisschen mehr in diese Influencer und so, aber war jetzt auch nicht so.
Es ist, also man muss ja auch einfach sehen, dass auch gar nicht der, also ich weiß nicht, davon, die inhaltlichen Beiträge, die man da sieht, sind ja auch nichts, was einen irgendwie, also sorry, kann ich halt nichts mit anfangen. Ich kann halt weder was mit TikTok-Tanzen anfangen, noch mit irgendwelchen Schminktipps oder sowas. Das ist halt, ich finde das halt immer so faszinierend, dass dieser Content irgendwie auch geguckt wird, obwohl der eigentlich ja, also wir hatten halt gestern in der Diskussion, das ist ungefähr so, als ob Michael Jackson irgendwie reinkommen würde oder keine Ahnung, irgendjemand anders, der hier singt. Und dann denkst du, ja, aber der kann ja singen und tanzen kann er auch noch. Also der macht ja sozusagen Kunst. Und das eine ist halt nur Werbung.
Das ist
halt das Verrückte.
Bei YouTube hat sie gar nicht so, also nicht so vieles, ne? Die hat irgendwie 250.000. Da sind wir auch noch ein Stück von entfernt. Das heißt, wenn ihr das auf YouTube guckt, könnt ihr hier abonnieren und die Glocke aktivieren.
Lass mal, genau, spreng den Like-Button.
Ja, bei Instagram stimmt. Also ich meine, Instagram ist ja auch nochmal eine Welt für sich. Ich habe nur gerade irgendwie was anderes noch im Kopf gehabt.
Ich überbrücke das einfach mal mit dem. Ich
finde, was aber interessant ist und was man nicht vergessen darf, ist diese, ja, wenn Marie Kondo vor der Tür steht, ja. Für mich ist alles hier wichtig. Da hängt
an allem. Das ist alles. Das sparkt alles Joy hier, ja.
Dass diese Leute, also Influencer generell ja mehr Leute erreichen als Tagesschau oder irgendwie oder Tageszeitung und ähnliches, ne? Also Tagesschau weiß ich jetzt noch nicht mal, die erreichen noch eine ganze Menge Leute, aber oder zumindest völlig andere Gruppen. So, und dessen muss man sich bewusst sein, was da für eine Macht quasi am Ende auch hintersteht.
Es ist halt das Unternehmen, für das Unternehmen ist das halt pures Gold, ne? Also du zahlst halt irgendwie 20.000 Euro an jemanden und das kostet dich ja weniger als irgendeine geile Werbekampagne sich auszudenken bei irgendeiner Agentur. Die Agentur muss ja davon leben, also die hat ja dann irgendwie mehrere Leute, die müssen sich was Kreatives ausdenken. Und hier ist es, hey Leute, ich bin's, euer Daniel. Ich habe heute mal wieder hier diesen geilen Tee und kann ich nur jedem empfehlen. Das ist halt, ich finde das so verrückt, weil ich denke mir dann immer auch, dass das ist, ne, ich bin halt ein Typ, ich komme halt aus der Inhaltsecke, ja, also ich will halt Inhalte sehen. Ich gucke mir halt gerne so einen Talk an, ich gucke mir halt gerne an, wenn sich Leute über irgendwas unterhalten, ich gucke mir gerne ein Erklärvideo an, eine Dokumentation, einen Film, irgendwas. Weiß ich nicht, Comedy, hier irgendwie ein guten Cartoon, solche Sachen. Und das ist alles egal. Es gibt halt eine Zielgruppe, für die ist sowas egal. Da ist das nett, wenn das mal auftaucht, aber es muss halt nicht auftauchen. Und das zeigt diese Doku ganz, ganz gut. Und es zeigt natürlich auch gleichzeitig auch diese Schattenseiten in Anführungszeichen, so dieses, ja, du musst halt um 14 und 18 Uhr ein Video machen. Das ist halt der Termin. Du musst halt machen. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust. Ja, aber sorry, du musst halt jetzt machen. Sonst ist der McDonald's-Deal halt weg. Und du musst den ja nicht machen. Also brauchst du ja nicht. Also wenn du den nicht brauchst, den McDonald's-Deal, dann ist ja okay. Aber es ist äußerst faszinierend.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass manchmal unterschätzt wird, was dieser Job manchmal bedeutet.
Ja, klar.
An Stress und ich muss mir Gedanken über den Inhalt machen und den auch produzieren, also ne, je nachdem, was für Content du machst, musst du den ja auch produzieren oder auch, was weiß ich so, ich denke das häufig, also wir haben ja jetzt auch irgendwie montagabends diese Show, wo ich selten bei bin, so weil meine Abende irgendwie schon relativ voll sind, häufig.
Ach so, ich dachte gerade, überlegen, was für einer Show redest du. Du meinst Dwarf Fortress. Genau. Ja.
Also, wenn Plays sozusagen generell, ne? Und dann denkst du dir auch, ja, eigentlich ist das ja auch keine Arbeit, so das zu machen. Aber, dass du Zeit dafür einplanen und
ausgeben. Ja, gut, aber da müssen wir mal kurz, das Thema hatten wir gestern auch, wir müssen aber mal kurz relativieren, ja? Ja, natürlich ist das Arbeit und ist auch ein bisschen Stress, aber du musst halt nicht wie mit DHL Pakete ausfahren und wenn du zu spät kommst, gibt's hier Ärger vom Chef und dein Lohn ist irgendwie auf einem Minimum gleichzeitig, also ne, hast du dann, das ist eine andere Form von Arbeit, die ist etwas relaxter, sag ich mal, als, weiß ich, mit einem Dynamit-Truck in eine Diamantenmine zu fahren oder so.
Ja, natürlich, ja. Ich meine, aber das sind...
Wo die Stoßdämpfer nicht funktionieren.
Manche Sportlergeschichten ja auch, ne? Ohne Sportler runter zu Ne? Aber auch das ist ja eine andere Art von Arbeit am Ende. Und das ist da ja auch so. Du musst dich ja auch unter Umständen auf Dinge vorbereiten. Also wenn du so ein Let's Play machst, musst du, also ne, ich meine, Frank, weiß ich, der hat sich da ja eine ganze Menge eingearbeitet, weil du im Stream dann ja auch nicht ganz unwissend da sitzen willst und so ein bisschen wissen willst, was läuft. Ich glaube, da ist eine ganze Menge noch sozusagen im Hintergrund von dem, was man gar nicht mitkriegt.
Ich glaube, bei diesem...
Vielleicht abzuschließen. Ja. Ich will jetzt hier nicht die auf die Tränendrüse drücken für Gronkh, der arme Livestreamer, der abends jetzt jeden Abend seine Spielchen machen muss. Es gibt genug Leute, die auch abends arbeiten müssen. Aber es ist eben schon nochmal was man dann manchmal auch nicht übersehen darf. Ja.
Ich glaube, was man nicht vergessen darf bei diesen ganzen Influencer-Sachen, also wo es gerade so um Aussehen geht, ist halt der konstante Verzicht deines weiß nicht, die Süßigkeiten und so. Das ist halt auch ein Ausdruck dieses Lifestyles, den du dann irgendwie leben musst. Ne? Also da gibt's ja, ich hab's nicht, ich höre mich gerade, glaube ich, selber. Ich hab's nicht gelesen, aber es gibt ja von dem Schmidt gibt's ja ein Buch, also in Koproduktion mit jemand anderem, dessen Namen ich gerade auch vergessen habe, gibt's ja über diese Ästhetik des Influencertums, gibt's ja so ein Sachbuch. Das ist auch ganz interessant, denke ich. Ich hatte mal so einen Talk gesehen, ich glaube bei Rocket Beans war das. Und das sind ja auch Influencer. Ne? Also es ist ja auch durchaus so. Ich muss immer sagen, es ist immer so ein bisschen interessanter, so diese Doku-Strecke dann zu sehen und wie sich das dann so entwickelt. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht ganz weg von dem, welche Person müsste jetzt reinkommen, wo man dann irgendwie wahnsinnig beeindruckt wäre. Also wenn jetzt Neil Gaiman hier reinkommen würde, würde ich dem halt einen von diesen Tees anbieten, die ich habe, weil es ist halt ein guter Tee. Aber ist das so ein Ding? Also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge an Leuten, mit denen ich mich gerne mal unterhalten möchte, aber ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber es ist, glaube ich, auch nicht so, als ob ich da irgendwie kollabieren würde vor Freude.
Nee, aber das ist glaube ich, genau der Unterschied. Also, und das ist vielleicht auch eine Frage von Reife, klingt wieder so überheblich, aber ich glaube, also... Ich will das gar nicht irgendwie den Leuten absprechen. Das ist eben so eine Geschichte. Ich glaube, du gehst ja auch einfach auf Leute dann anders zu, wenn du das hast. Also nur weil du nicht in Tränen ausbrichst und zusammenbrichst, weil eine Person reinkommt, heißt es ja nicht, dass du nicht eine ähnliche Art von Ehrfurcht oder Respekt oder Anerkennung oder so für das hast. Du würdest nur von Neil Gaiman quasi jetzt nicht auf die Knie, also weiß ich nicht, vielleicht du schon, aber so auf die Knie fallen oder so. Aber es ist ja trotzdem eine Anerkennung von dem, was diese Person auch für einen irgendwie gebracht hat, ohne jetzt diese Person ist ja nicht mehr lebensbestimmt für dich. Also, ne, du hast irgendwie eine schöne Zeit, wenn du die Werke von ihm liest, aber ich glaube, bei vielen Leuten sind diese Influencer ja wirklich lebensbeeinflussend, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Also so ein zentraler Punkt
des Lebens sind. Ein ganz massiver Punkt, wo du viel Zeit mit verbringst. Und die damit auch eine ganz andere Rolle in deinem Leben einnehmen, als es für uns die meisten Promis oder ja wahrscheinlich sogar Menschen, bis auf so eine Handvoll Ausnahmen, die man vielleicht hat, die so eine größere Bedeutung haben, dann haben.
Ja, ich finde das, also finde ich nach wie vor interessant. Also wenn jetzt die drei Fragezeichen zum Beispiel reinkommen würden, dann wäre das bestimmt interessant, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja gut,
ja, aber ich meine, was wolltest du auch mit denen machen, sozusagen? Aber ich finde interessant, finde ich das hier. Neil Gaiman hat mal einen Tweet von mir geliked, davon zähre ich mein Leben lang. Ehrlich gesagt, das ist eine sehr interessante Geschichte.
Der Ton ist weg, Patrick.
Ja, ich weiß, mein Akku hat hier, jetzt bin ich wieder zu hören, oder?
Jetzt bist du wieder zu hören,
ich habe jetzt meinen Finger einfach hier in dem Kabel, ich muss einfach das Mikro mal austauschen. Das hat einen Wackelkontakt im Anschluss. Das ist furchtbar nervig, weil damit klappt das alles nicht. Aber ich weiß, dass selbst Leute, die schon irgendwie auch in höherer Position sind, wenn dann jemand von denen ein Tweet liked oder retweetet oder ähnliches, das nochmal auch da nochmal so eine Besonderheit irgendwie darstellt. Weil du plötzlich wahrgenommen wirst. Das ist dann plötzlich so ein Moment. Ne? Du merkst in dem Moment, ach,
das ist... ich will die Doku halt nicht spoilern, ne? Also kann man sich angucken, es ist halt, ich habe keine Kinder, ich hätte Angst, wenn ich Kinder hätte, wie die dann in diesem Alter mit so Sachen umgehen, wo man dann sagt, soll ich das Handy vielleicht doch hier so komplett wegnehmen?
Ja, aber oder, ich glaube, da muss man vernünftig mit umgehen. Und ich meine, wie gesagt, darauf wollte ich.
So 17 Stunden am Tag ist vernünftig, sagst du? Oder sind dann 9 Stunden okay?
Ja, ich meine, das sind, ich glaube, das sind so Dinge, die du heutzutage anders. Aber diese Geschichten, wie gesagt, ich meine, selbst die Beatles haben doch schon Jugendschwärme quasi aufgelöst.
Ja, klar. Also, aber der Faktor ist an der Stelle, da ist es halt nicht so unmittelbar. Heute ist halt, ich habe mein Handy gerade nicht liegen. Heute ist es halt hier in deiner Hand, dein.
Ja, das ist ja generell auch in der Kommunikation. Ich habe letztens daran gedacht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Postkarte von irgendjemandem aus dem Urlaub gekriegt habe. Weil du schickst viel lieber irgendwie 3 Urlaubsfotos in die Freundschaftsgruppe und sagst, hey, wir sind hier im Urlaub, alles toll, und dann ist die Geschichte so erledigt. Ich glaube, das ist einfach so ein Zeichen auch der anderen Kommunikation, die schneller geworden ist, und dadurch fühlst du dich den Leuten irgendwie auch näher, aber ich glaube, diesen Einfluss, den die haben, der ist nicht unähnlich. Also, wenn man, vielleicht gibt es da Studien zu, fände ich mal super interessant, inwiefern Influencer heute anders sind als Boygroups in den 90ern. Weil auch da, ne, die Wände voll mit Bravo-Postern und Gedöns, und die lösen sich auf, und also die Geschichten
gerade. Wobei ich ja immer noch sagen muss,
ist auch Eltern mit klarkommen. Und ich weiß nicht, wie das
es da ist. Es ist für mich aber immer noch, also es ist nicht auf demselben Level. Also das eine sind immerhin, also es sind halt Künstler, die produzieren halt irgendwie Musik und Tanz und so. Das andere ist halt, das ist für mich halt die größte Problematik dabei. Das eine ist halt, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist halt einfach so authentische Persönlichkeit.
Ja, die versuchen Freundschaft. Also die versuchen deine Freundin zu sein in irgendeiner Form.
Das hatte Dennis vorhin hier irgendwo geschrieben. Wo war es denn hier? So die parasoziale Beziehung. Ja, genau. Parasoziale Beziehungen sind echt weirder Shit. Ja, würde ich auch sagen. Das ist äußerst befremdlich.
Ja, das ist ja bei den Influencern.
Ja, wirklich auch nochmal speziell,
weil der Ton ist weg, Patrick. Ist ja auch nochmal
selber vermarkten. Also anders als was weiß ich, irgendwelche Let's Player oder ähnliches, die sozusagen im Stream, also auch was leisten klingt, ich will das gar nicht, ne, ich will das jetzt nicht bewerten, aber die machen ja noch was anderes als nur sich selber irgendwie darzustellen, sondern noch andere Dinge, ja.
Was machen wir eigentlich hier?
Ja, wir versuchen, also am Ende sind wir immer noch Verleger. So, das merkt man ja auch in 2/3 unserer
Streams. Das stimmt,
ja. Ist ja immer noch der Verlagsanteil sehr hoch. Das hatten wir ja am Anfang anders. Da waren wir ja Rollenspiel-Influencer, würde ich sagen. Das wäre jetzt immer noch, aber vielleicht anders.
Es ist, glaube ich, keine Sekunde. Gucken und hören viel zu wenig Leute, um irgendwie eine nennenswerte Zahl zu haben. Und nicht, dass das irgendwie relevant ist bei uns.
Ich weiß gar nicht, ob das so, also ich meine, so in also als jetzt wirklich jetzt weggesehen vom Verlag, wo wir nochmal eine andere Fragestellung hatten. Aber damals, als wir den Podcast gemacht haben, es gab nicht viele Podcasts, glaube ich schon, dass wir da, ich meine, wir waren keine Influencer in dem Sinne, weil wir sehr wenig über andere, wir haben ja viele Spielleitungstipps quasi generell gegeben. Ja. War ja ganz selten, dass wir mal Systeme uns angeguckt haben. Oder gar Rezis, ne? Ich glaube, es gibt 7 Rezis, die wir als Podcast mal gemacht haben. Also das ist schon noch eine andere Geschichte, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Form von Influencertum natürlich in der Rollenspielszene durch Podcasts und so gibt, weil die Szene einfach, also wir brauchen keine 1,6 Millionen, wenn dir hier 1000 Leute zuhören, dann hast du einen Einfluss in dieser Szene in gewisser Form.
Das ist halt der Vorteil der Nische an der Stelle, ne? Also das ist schon richtig. Aber es ist halt, ich finde es halt so krass, wie du halt so Unmengen an Leute auch bekommen kannst mit halt wenig Inhalt. Das finde ich, also das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehen kann. Da kann ich wirklich stundenlang drüber nachdenken und ich verstehe das nicht, weil ich könnte mir sowas nicht angucken. Das ist so ein bisschen wie diese Faszination von Big Brother oder sowas oder ne, also jetzt hier mal ganz alte Sachen rausgekramt, aber es ist halt dieses Teil des Lebens von anderen Leuten werden, ne, also diesen Blick hinein in die, was machen die denn so den Tag über? Und um 14 Uhr kommt das neue Video. Ich freue mich schon. Bin gespannt, was da wieder.
Weil das ja noch ein Unterschied. Also, Big Brother und Co. sind ja schon Shows, die auch darauf ausgelegt sind. Also, da ist ja klar, dass das nicht Alltag ist. Die sind in einem Haus eingesperrt. Also, da geht's um die Konflikte, klar, die du sehen willst.
Ja, aber ich rede jetzt wirklich von der ersten Staffel. Nicht die späteren Sachen habe ich alles nicht gesehen.
Ja, aber die erste
Staffel. Dieses erste Mal, wo die das so das Konzept hier gemacht haben, so dieses, das hört man in diesem Cui Bono Podcast über den Drachenlord, ist das auch Teil des Ganzen. Also wie dieses Konstrukt, ich meine, da haben sich Leute früher drüber aufgeregt.
Ja, ich weiß.
Ob das überhaupt hier ausgestrahlt werden dürfte, so ein Format. Da denkst du, mein Gott, das ist sowas. Das ist genauso wie die damals bei MTV, kannst du dich nur daran noch erinnern, als sie diese Comic-Sendung über den Papst hatten?
Nee.
Das ist irgendwie so ein Cartoon hier irgendwie und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war völliger Unsinn. Da gab es dann irgendwie so große Themenabende mit Debatten dann darüber. Und ich so, mein Gott, ist das ein Quatsch. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. So, sorry, wir müssen mal wegkommen von diesem Thema. Das ist eigentlich auch nichts, wo ich mich so ausladend drüber unterhalten wollte. Ich habe das nur gesehen. Und kann man sich bei Netflix angucken, die Doku, die heißt Girl Gang und gut ist. Aber bleiben wir mal kurz in dem Doku-Bereich. Lass mal ganz kurz dabei bleiben und den Übergang nehmen zu dem Format Langstrecke einer Dokumentation. Also wenn Sachen irgendwie länger begleitet werden. Ich habe beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal habe ich schon darüber erzählt, meine ich, dass es eine Doku gibt über das Making-of von Psychonauts 2 von Double Fine Adventures. Double Fine Inc. ist es, meine ich. Ich habe mal ganz kurz, ich habe hier so eine, ich habe hier so einen tollen Bildband hier, 20 Jahre Double Fine, ist ganz, ganz schön mit so Dingen drin.
20
hier,
Jahre sind so die schon Konzept. Alt, krass, okay.
Ja, die gibt's seit 20 Jahren, ja. Ist hier mit so Concept Art und so, ne? Und das ist ganz cool. Und da gibt es eine, die haben damals einen wahnsinnig erfolgreichen Kickstarter gemacht zu Broken Age. Habe ich nie gespielt. Ich habe mir das gestern habe ich es mir zufällig gekauft, weil ich hab hier so eine DVD gekriegt, wo auch die Doku drauf war. Die haben nämlich auch eine Doku mitfinanziert während des Ganzen. Ja, genau. Und da ist auch das Spiel drauf. Das Problem ist, ich habe aber kein Laufwerk mehr, wie ich die Daten DVD einlegen kann. Also habe ich mir das Spiel nochmal gekauft.
Okay.
Er hat nicht viel gekostet, war im Sale. Ich habe letztens mit Frank im Dwarf Fortress Let's Play habe ich mich darüber unterhalten, ob man nicht ab und an mal ein paar Adventures spielen könnte. Und wir hatten ja auch seit langer, langer Zeit die Idee, eigentlich Baphomets Fluch zu spielen.
Stimmt, ja.
Den ersten Teil. Wozu wir aber nie kommen, weil wir viel zu viel zu tun haben. Wie dem auch sei, lange Vorgeschichte, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Der Einblick in die Welt der Produktion von Videospielen ist sehr interessant. Zum einen, weil es verdammt viel Arbeit ist. Und auch wenn alles gut geht, gehen so viele Sachen schief. Und bei Psychonauts bin ich noch nicht mal in der Corona-Zeit angelangt.
Okay, ja.
Da kannst du dir, also da kannst du dir dann ungefähr vorstellen, was die da noch erleben werden. Das ist bestimmt mega krasser Scheiß. Und du hast da schon vorher, hast du da schon
aber die Reibung.
Und bei Bro.
Die gibt's nicht generell zugänglich, ne? Das sind ja so.
Die gibt's, die Doku gibt's auf YouTube.
Ah, okay.
Die Psychonauts, so 32 Teile sind das. Ach, kannst okay, du, kann sich alle so angucken. Ist auch so dieser Start, diese Brainstorming-Phase, dann die Implementierungsphase. Also super interessantes Ding, um einfach mal zu sehen, wie wird sowas überhaupt hergestellt. Und bei dieser Broken Age-Doku, ich glaube, die gibt's nicht so, da bin ich nicht sicher. Da gibt es, das ist ein so interessanter Teil, weil ich so viele Parallelen auch sehe zu dem, was wir so machen, ja. Die hatten diesen sehr erfolgreichen Kickstarter, war irgendwie über 3 Millionen haben sie zusammengekriegt und wollten eigentlich, glaube ich, 300.000 haben. Und du hast dann Tim Schafer, der dann immer Updates gibt und dann immer hier, ne, wo sind wir dann hier und so weiter und so weiter. Aber du hast halt auch diesen wirklich, also man kann es nicht anders sagen, diesen Hass von einigen Leuten auf Kickstarter an sich, was allen Leuten irgendwie völlig unverständlich ist innerhalb dieses Studios. Also du hast dann irgendwie Tim Schafer, der dann irgendwie sagt, ich verstehe es nicht. Es gibt Leute, die hassen Kickstarter. Okay. Und wir alle sitzen hier und denken, boah, wie geil, wir haben 3,3 Millionen. Wir können unser Studio ohne Publisher erstmal eine Zeit lang laufen lassen. Wir können hier Sachen machen, die wir machen wollen, wo wir nie Geld für bekommen hätten. Niemand hätte als Publisher gesagt, hör mal, so ein Point-and-Click-Adventure, das ist aber was, wo wir richtig viel Kohle machen können. Ne? Und du hast halt bei Adventure Games hast du halt diesen Ansatz, wenn sich das 500.000 Mal verkauft, ist das richtig gut. Aber alles andere verkauft sich halt 6 Millionen Mal. Ne? Also Call of Duty oder FIFA oder noch mehr. Und das macht dann, das ist für Publisher, die denken sich dann, ja, sorry, das macht halt keinen Sinn. Das ist ja zu wenig, was da rauskommt. Warum sollten wir denn sowas finanzieren? Wir können ja besser, in derselben Zeit können wir besser einfach hier ein neues FIFA machen oder ein neues Call of Duty. Das geht jetzt auch nicht so einfach, das ist mir klar. Ne? Aber du kannst halt besser einen 3D-Shooter machen als einen Adventure-Titel. Und das ist halt so faszinierend, dass sie dann sagen, hör mal, Kickstarter, das ist für uns der Ausweg, das ist mega gut. Und du hast dann trotzdem Leute, die dann sagen, nee, ist aber nicht das, was ich haben wollte. Also da möchte ich gerne aber hier einen Refund haben. Und innerhalb dieser Kampagne ist halt die krasseste Zahl aller Zeiten. Innerhalb dieser Kampagne hast du dann wirklich Leute, die dann wirklich so ätzende Kommentare schreiben, wie man das aus dem Internet so kennt. Wirklich fürchterliche Kommentare. Du hattest dann von diesen 3,3 Millionen hast du dann $600 Refunds. Und in derselben Zeit haben sie dann nochmal irgendwie $4,000 eingenommen durch Leute, die zu spät dabei waren oder sowas. Und das ist halt eine Zahl, das sollte man immer in Erinnerung behalten. Und ich finde das absolut faszinierend, dass du natürlich als alle Leute, die daran irgendwie beteiligt sind, du weißt, dass du die Scheiße nicht lesen sollst, aber du liest sie trotzdem. Du liest das, du willst halt, du gehst halt durch die Foren durch und guckst nach, was die Leute schreiben. Und das meiste ist halt Schrott, was die Leute schreiben. Und das ist schon echt krasser Scheiß. Und du merkst auch, dass den Leuten das nicht gut tut. Ne? Also
das ist wichtig, dass man sich da abschottet und das versucht irgendwie eben zu ignorieren. Und je größer du bist, umso mehr kriegst du natürlich von so einem Kram ab. Das ist ja. Gestern hatte ich mich da auch mit einer Freundin drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Wenn du bei einer Stammpizzeria bei Lieferando 50 Mal bestellt hast, wie häufig hast du denn davon schon 5 Sterne gegeben? Machst du nicht. Aber einmal läuft was schief bei irgendwem und schon, also bin ich auch sehr selten bei, aber du schreibst einem selten, wenn es gut ist. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass sozusagen das auch sehr, sehr begrenzt ist. Bei uns ist es ja so, ich muss dir manchmal sagen, hier schreiben auch sehr viele Leute was Positives zu uns, wenn da mal wieder sowas kommt. Und da ist das schon ganz in Ordnung. Von daher, ja, aber ich kann das völlig verstehen, ja.
Es ist auch gleichzeitig diese Unkenntnis, die da viel mit reinspielt. Weil du siehst eben die Doku, wie die Sachen gemacht werden und fragst dich, das kann doch nicht sein. Wie können die denn da so ein Gameplay reinbauen? Das ist doch totaler Quatsch. Wer macht denn so einen Unsinn? Warum läuft das denn nicht rund? Und dann siehst du halt, ja, sorry, das Spiel hat sich halt aus den und den Gründen verzögert. Da musste das andere Team, hatte halt nur die Hälfte an Zeit, um das zu machen. Und dann musste da trotzdem implementiert werden, damit das fertig wird. Damit der nächste Milestone irgendwie erreicht wird, damit du irgendwie wieder einen Teil der Finanzierung kriegst oder warum du auch damit dir das nächste Team daran arbeiten kann. Ne? Also, kurzes Beispiel. Bevor du den Ton, die Animation für die Figuren machen kannst, dass sie reden mit ihren Mündern sozusagen, ne, wie so eine Muppet-Figur, musst du halt erstens den Dialog geschrieben haben. Ja. Das dauert ein bisschen. dann musst du aber auch noch den Dialog so poliert haben, dass der eingesprochen werden kann von den Voice-Actern. Und dann müssen die Voice-Actor auch Zeit haben dazu, ja. Und wenn die Sprecher und Sprecherinnen da keine Zeit haben, weil da irgendwie gerade irgendwie ein Familienchaos ist oder weil irgendwie jemand krank geworden ist, ja, dann sitzen halt die Animatoren rum und können nichts machen in der Zeit. Das heißt, die müssen an irgendeinem anderen Projekt arbeiten, weil die kosten ja laufend Geld. Also ist ja, die wollen ja auch bezahlt werden, wenn die nicht arbeiten, weil die sind da ja fest angestellt. Genau. Und das ist so faszinierend, weil du fragst natürlich, das kann doch nicht sein, wie können denn da noch irgendwie 18 Fehler in dem Buch drin sein, hat das denn keiner gelesen? Ja Leute, wir haben vorher 5000 Fehler da rausgestrichen. Das sind dann die letzten 18, die da noch drin sind, und manchmal muss das halt fertig werden, damit du irgendwie auch die Leute zu einem anderen Projekt geben kannst und damit du einfach auch nicht, Sachen auch
schlecht, also dass man bewusst schlecht macht, sondern einfach, dass du irgendwann sieht man Dinge auch nicht mehr und irgendwann musst du so, das ist dieses berühmte 80-20 Problem, du kannst dann am Ende nochmal und dann wird's aber, also perfekt wird's eh nie.
Ja, es wird nie perfekt, aber es gibt halt es gibt natürlich den Unterschied zwischen ich hab's halt poliert am Ende, und es gibt, wir haben es einfach nur rausgehauen. Ja. Ne? Also gerade bei Videospielen hast du ja den Vorteil, in Anführungszeichen, kannst du halt noch einen Patch nachschieben. Aber wenn du halt irgendwas Gedrucktes machst,
Also hatten wir schon ein paar Mal, dass sie dann lieber später.
Der Satz, der mir hängen geblieben ist, vielleicht sollte man den irgendwo so groß im Büro, so als Poster irgendwie hinhängen oder sowas. Das klassische Miyamoto-Ding ist ja, ne, wenn das Spiel einmal rauskommt und es ist schlecht, dann ist es für immer schlecht. So. Aber gleichzeitig, ne, meinte Tim Schafer, noch nie hat eine Firma einen Preis bekommen für den besten Produktionszyklus, dass die immer rechtzeitig abgeliefert haben. Das gibt's nicht. Das ist scheißegal. Am Ende, wenn das Spiel im Dezember rauskommen soll und es kommt halt erst im April raus, dann werden die Leute nicht sagen, boah, gut, dass die das im Dezember geschafft haben. Das Spiel ist zwar nicht so gut, wie ich erwartet habe, aber die waren zumindest die waren on time. Ja, die haben es geschafft, das zu dem angesagten Termin rauszubringen. Das ist völliger Quatsch. Es ist Unsinn. So funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht, weil du zu viele Leute hast, die an Sachen arbeiten. Wenn du mit externen Leuten zusammenarbeiten musst, wie eben bei diesem Voice-Acting-Ding, und dann siehst du dann wirklich, wo alle die Panik in den Augen. Was machen wir denn jetzt? Die ist jetzt krank. Was machen wir? Okay, wann kommt die denn zurück? Wir müssen doch irgendwie gucken, können wir irgendwie währenddessen was machen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Können wir die Animation schon machen? Ja, du kannst halt so die Animation zu 60% fertig machen, aber die letzten 40 kannst du halt erst, wenn der Text da ist.
Ja, ja, und fängst du dann mit den 60% krass schon an, oder ist es eigentlich Humbug, weil du dann für die 40% nicht mehr 40% der Zeit brauchst, sondern wieder 60, weil die Leute erst wieder reinkommen? Ja, ich meine, kennen wir in anderen Formen, selbst sozusagen der letzte Schritt, irgendwie was zu verschicken, wie häufig wir da schon Probleme, alles perfekt geplant und auch genug Zwischenpolster, und dann ist doch das eine nicht rechtzeitig irgendwie gekommen, weil das Paket irgendwo festhängt. Also solche Geschichten, und dann hast du genau diese Panik, ja. Aber
ja, und es ist äußerst faszinierend, also das einfach mal zu sehen, wie das natürlich auf einem viel höheren Level als das ist, was wir machen, ne? Das ist auf einem weit, weit höheren Level. Und auch dann, wie kompliziert das ist, also wie krass das auch noch ist, wenn du dann irgendwie Leute entlassen musst oder sowas, weil, ja, sorry, ist halt jetzt, das Geld geht jetzt halt zu Ende von dem Kickstarter-Ding. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Und das ist schon hart, also ist eher ungeil. Und gleichzeitig siehst du, ein Satz noch, gleichzeitig siehst du auch diese Fluktuation innerhalb dieser Branche. Also die Games-Branche ist ja ohne, also die Videogames-Branche ist ja ohnehin krass, was Fluktuation angeht, weil du eigentlich ja immer nur noch von, also wie in dem Film Nomadland, ne, reist du ja von einem Projekt zum anderen durch die Stadt und die Staaten. Das ist total irre. Und wirklich, du hast ja auch Leute, die dann dabei sind, die nie, du hast an 6 Spielen gearbeitet, aber davon wurde halt nur eins verschickt. Die anderen, und dann hast du keine Credits dafür. Du hast, kannst, ja, ich habe daran mitgearbeitet, aber ist ja nie erschienen.
Ja, ja, okay.
Ja, Pech. Ja, krass. Richtig krass.
Ich finde den Einwand hier, oder den Punkt ganz gut, der Preis für den besten Produktionszyklus ist Vertrauen. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt, weil es gibt ja schon noch Unterschiede, wenn du Projekte aufschiebst und sagst, wird nicht, also ich meine, gut, Cyberpunk war jetzt vielleicht so ein Gegenbeispiel dazu, wo man dachte, die Firma macht eigentlich guten Kram und dann schieben sie es und dann gibt es trotzdem diesen riesen Shitstorm. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass wenn das irgendwie relativ vernünftige Firmen sind und dieses Motto, es ist fertig, wenn es fertig ist, wird dann ja häufig auch respektiert, weil man weiß, dass am Ende dann was Gutes rauskommt. Also auch in dieser Branche. Obwohl der Druck natürlich völlig anderer ist, ne?
Ich weiß nicht, hatten die Leute nicht irgendwie Todesbotschaften gekriegt, nachdem das Spiel nochmal verschoben wurde? Insofern, ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute verstehen, dass das irgendwann man sagen muss, sorry, wir müssen halt hier auch, das braucht halt noch ein bisschen.
Das eine Gegenbeispiel, aber ich meine, Blizzard hatte früher, glaube ich, schon diesen. Dann ist es eben.
Ja, gut, aber die Zahlen sind aber auch, die Zahlen sind schon irgendwie 15 Jahre her.
Also, ne, das liegt vielleicht auch eben daran, dass dieses Vertrauen, was man in die Firma gesteckt hatte, verloren gegangen ist.
Ja, da ist ja auch niemand mehr von der originalen Mannschaft da bei Blizzard. Das ist ja das ist wie das Schiff des Theseus, ne? Wenn du alle Leute austauschst, ist es dann noch dieselbe Firma.
Ja, gut. Ja, es ist dann so.
Ja, und ich meine, das hat sich auch verändert.
Das Gegenbeispiel, an das ich immer denken muss, No Man's Sky, was eigentlich so das also perfekt zeigt, du kannst das Spiel so schnell rausbringen und dann einen riesen Hype draus machen und 2 Jahre später ist es vielleicht genau das Spiel, was du angekündigt hast, aber dann hat es seinen Hype verloren, hat eher einen negativen Impuls gekriegt und hat zu viel verloren dafür, also von daher.
Es ist äußerst, äußerst kompliziert an der Stelle und wie gesagt, ich finde, mich kann man, das ist halt der Content, der mich halt reizt, ne, der Produktionsprozess. Ich finde das unglaublich interessant, wie Sachen produziert werden in dieser Hinsicht, weil es gibt so eine Geschichte, für Rollenspiele gibt sowas leider nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht mehr Bildmaterial von uns hier, also so aufzeichnen. Können wir unsere eigene Doku machen, wie so Sachen hergestellt werden oder so. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Das Problem ist, das meiste ist halt wahnsinnig langweilig, weil wir nicht alle in einem Büro arbeiten. Das ist das Problem. Es ist halt genauso wie hier. Es sind immer nur 2 Bildschirme. Und dann, ja, Patrick, wie schaut's denn aus? Ja, ist jetzt hier wieder viel zu tun. Ja,
vor allem, ich kann mal einen Screenshot machen, wie Pepe dann irgendwie uns zeigt, was er gerade macht. Selbst wenn man einem dann über die Schulter guckt, ist es dann nicht unbedingt so super spannend,
Deshalb ist schwierig zu machen. Aber vielleicht sollte man trotzdem mal so eine Strecke machen zum Thema, weiß nicht, so Conventions oder so. Ja. Wo man einfach mal sieht, was.
Du meinst jetzt keine Vlogs, ne? So morgens so, hey, wir sind jetzt auf dem Weg zur Con.
Wir sind jetzt auf dem Weg, wir sehen uns dann gleich, wenn wir angekommen sind. Und dann, das war das letzte Video. Viele Leute vermuten dann wahrscheinlich immer, dass wir irgendwo umgekommen sind auf einer Autobahn, weil wir nie angekommen sind und das zweite Video nie geschickt haben. Ja. Aber es ist so wirklich so diesen Blick darauf zu haben, wie der Aufbau von den Sachen, die Sachen zusammensammeln, die Verpackaktion. Ich glaube schon, dass man so ein paar Sachen machen könnte der Stelle.
Ich glaube, das ist aber dasselbe wie bei Verpackaktionen Social Media zu machen. Es muss jemanden geben, der sich sozusagen dafür zuständig fühlt und der auch das Gefühl bekommt, du bist dafür zuständig. Weil ich meine, das war nie ein Problem, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl, während alle anderen Leute Sachen zu packen, ein paar Fotos zu schießen und sich hinzusetzen, um einen vernünftigen Social-Media-Post daraus zu machen. Und dann sitzt du gemütlich auf der Couch mit deinem Handy in der Hand und die anderen wuseln da vor sich hin. Und ich meine, da sind wir wieder bei den verschiedenen Arten von Arbeiten. Die gibt's dann in dem Moment auch. Aber es muss trotzdem, musst du dir bewusst machen, auch wenn ich jetzt gerade keinen Karton durch die Gegend schleppe und die Bücher in Kartons einpacke, ist das irgendwie auch so sein Teil dabei. Und das ist bei anderen Sachen auch so. Fotos zu machen, wie wir ausladen oder Dinge aufbauen, ist eine coole Geschichte, aber bedeutet natürlich auch, du lädst in dem Moment und packst nicht mit an. So, und da muss man, das muss man vorher, glaube ich, absprechen und dann ist das, glaube ich, auch eine coole Geschichte. Können wir gerne mal, wir haben ja den großen Con-Sommer vor uns. Vielleicht können wir da mal so ein
bisschen... Müssen wir mal sehen, ob das interessant ist. Also zum einen, die haben es natürlich bei Double Fine so gemacht, dass da gab es eine eigene Produktionsfirma, ja, die es gemacht hat. Also, ne,
wir reden ja auch nicht von... Also da müsstest du ja auch wirklich ein Konzept, also ein langes Konzept dahinter haben, wie du sowas dokumentierst und bestimmte Abläufe, und wir kommen dann und dann dahin, um dann Aufnahmen zu machen. Also das kenne ich auch aus dem beruflichen, also aus dem früheren beruflichen Zusammenhang, da wurde dann auch irgendwie Imagefilm gedreht. Und dann, ja, und dann kommen die und was weiß ich, da gibt's eine gute Veranstaltung, wo die dazukommen können und solche Geschichten, wo du gezielt überlegst, wo kann so eine Produktionsfirma dann zukommen. Das ist ja für uns vom Aufwand viel zu groß, ja.
Jetzt können wir auch nicht bezahlen. Also ich wüsste nicht, das würde halt überhaupt keinen Sinn. A, guckt sich das halt niemand an. Ich meine, die DVD hier über Broken Age, keine Ahnung, was das gekostet hat, nicht Unmengen. Die Doku über Psychonauts gibt's halt für umsonst.
Ja, aber das waren ja Kickstarter, Stretch Goals, glaube ich.
Nee, das Psychonauts-Ding nicht, meine ich. Ich glaube, das haben die einfach so gemacht.
Ja gut, weil die von dem anderen noch die Connections hatten und so, ja.
Ja, ich glaube, die sind Teil des Studios geworden. Die, ich glaube, das ist 2P oder so ähnlich heißt die Produktionsfirma. Die haben, die machen dann auch da so, weiß nicht, so Cutscenes oder Imagefilme oder so Trailer oder so. Das machen die dann da auch.
Doch nochmal. Ich fände die Idee gar nicht so schlecht, Mats. Also du wolltest ja schon immer so eine Reihe machen, wie entsteht so ein Rollenspielprodukt vom Vertrag und so. Vielleicht, wenn wir da irgendwie was ins Auge gefasst haben, bei dem das ein bisschen Spaß macht, das wirklich mal so zu dokumentieren. Vielleicht ist das was. So von dem Moment, wo du überlegst oder irgendjemand das anträgt, das zu machen, wie man dann diesen Entscheidungsprozess so ein bisschen, das wird dann nicht so eine Produktion werden, weil das wirklich dann...
Zehn Minuten ist so eine Clipshow.
Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es... Nein, würde ich noch nicht mal sagen. Ich meine, wenn du dann interviewt wirst von mir oder wem auch immer, warum dieses Spiel und so, da hast du ja schon ein bisschen was, ne? Und wie dann so die weiteren Schritte sind, da kannst du ja schon eine abendfüllende Dokumentation draus machen. Nein, abendfüllend nicht, aber... ich glaube, ein paar Minuten kriegst du da schon hin. Ich glaube schon, dass das auch nochmal eine interessante Geschichte ist, wie so die einzelnen Schritte sind und das dann aber auch zu erklären und nicht, also ne, sonst arbeiten wir viel mit Fotos, da musst du dann in Text was zuschreiben, aber hast keine wirkliche Erklärung des Ganzen sozusagen, es sei denn, wir machen das in so einer Show hier.
Ich glaube, das Problem bei uns ist eben, wir sind halt nicht visuell irgendwie brauchbar, also nicht wir persönlich, sondern ich meine das Unternehmen. Wir produzieren halt Bücher, ja, und ich sag mal, Bücher sind somit das Langweiligste, was du so produzieren kannst an sich.
Ja, wobei ich finde, also auch da mal zu überlegen, also ich meine, jetzt quatschen wir hier Dinge, die wir auch intern besprechen könnten, aber
so ist das manchmal hier. Ja, das ist darum lieben uns die Leute. Lass mal ein Like da, ne? Hier.
Ja, Abo und ja gut.
Warte mal, musst du nicht auch, warte, bei Spotify kannst du, glaube ich, auch was hier drücken.
Wir sind einfach super Influencer, aber wir noch nicht mal wissen, wie die ganzen Dinge funktionieren. Aber ich sag mal, gerade wenn wir noch ein eigenes Layout machen, da von den ersten Schritten, also du hast das Original, warum passen wir es an, und dann sozusagen nach und nach das Layout, was du mit Pepe oder wem auch immer entwickelst, sozusagen da verschiedene Stadien zu haben, und warum und was sind so die Dinge. Ich glaube, theoretisch kannst du da eine super Doku draus machen. Du musst nur den richtigen Zeitpunkt dann irgendwie für das Dokumentieren auch finden, weil das natürlich du machst 1000 Dinge mit Pepe morgens und dann ist das irgendwie einer davon und so. Müssen wir uns mal Gedanken drüber machen.
Das Problem ist, glaube ich, du müsstest, also weil es ja leider nicht anders wäre als das, was wir jetzt sehen. Es wären halt immer nur zwei Fenster. Ja,
irgendwie sowas,
genau. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ich glaube, da müsste man nochmal das Konzept ein bisschen verfeinern. Aber ich glaube, mir geht's vor allen Dingen auch eher so darum, so ein bisschen Dokumentation an sich zu machen.
Ja, für uns.
Genau.
Wenn wir das 20 Jahre
Metas rausbringen. Ja, zum Beispiel, genau. Welches Jahr haben wir dieses Jahr? 8 oder 9?
Wir sind gegründet 2015, also 8.
8. Ja, dann sind wir jetzt im 8. Jahr. Also wir haben noch 2 Jahre, dann sind wir bei 10. Also
ja, herzlichen
Glückwunsch. So schnell kann es gehen, ja.
Ja, genau. Ja, klar. Naja. Und ich meine, wir haben so eine alte Archivkiste, das ist aber auch ungefähr alles. So, wo noch Dinge
aus. Ja, deshalb, also ich bin ja, ich bin ja großer Fan. Ich sammle ja alles Mögliche von so Zeug. Aber muss man halt irgendwie gucken, wie man das aufbereitet, dann auch interessant. Aber ja, ist eine Idee, die man hat. Würde ich aber hier schon mal trademarken an der Stelle, ne? Also, wenn das jetzt jemand anders macht, dann würde ich dann mit dem Finger auf die Leute zeigen und sagen, ja, das ist falsch. Das haben wir zuerst gedacht.
Ja. Wird uns dann auch nicht helfen, aber genau, kann man dann machen.
Das stimmt, ja, das ist ja egal. Ich finde das, es gab ja schon mal so eine Orkenspalter-Doku gab es doch mal über, wie die DSA irgendwie hergestellt wurde oder so. Kann das sein?
Weiß nicht,
ich nie gesehen. Ich
kenne nur die, wo die diesen Dino aus China gebracht haben, aber das ist.
Nee, ich meine, das ist noch eine andere Geschichte. Nee, ich meine die, wo irgendwie so die Geschichte von DSA irgendwie so ein bisschen nachgezeichnet wird mit Werner Fuchs und Thomas Römer und so. Habe ich aber auch nie gesehen. Ah ja, die gibt's. Es gibt noch eine Lab-Doku, sehe ich hier gerade. Okay, habe ich auch nicht gesehen.
Okay. Ich meine, das hat ja noch ein paar Jährchen mehr als wir auf dem Buckel. Von daher.
Ja, definitiv, klar. Naja.
Ah, okay.
Das,
ich gucke mal, ob ich diesen Link freigeben kann. Irgendjemand hat den gerade gepostet.
Ja, Roland hat den Link gefunden. Das ist doch gut, ja. Hervorragend. Ja, kann man, glaube ich, auch leicht bei YouTube finden.
Ja,
So, müssen nochmal, sorry, wir müssen hier durch. Die Zeit drängt, der Presseclub wartet auf uns. Aber ich muss halt noch einmal kurz loswerden, dass es ein neues Video zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom gab. Und was soll ich sagen? Ich bin schon gehypt. Also man sieht hier Eiji Aonuma, der so ein bisschen was zeigt. Und es gibt neue Fertigkeiten. Du kannst Gegenstände zusammenpacken. Du kannst in
Was heißt denn zusammenpacken? So ein Crafting-System oder was?
Ja, du kannst, also du weißt ja, du läufst mit dem Stock durch die Gegend, ja? Und dann siehst du da einen Stein. Dann kannst du mit deinem Synthese-Ding den Stock und den Stein verbinden und dann hast du einen riesigen Hammer, mit dem du hauen kannst.
Ist der kaputt?
Geht. Mega beeindruckend. Du kannst Fahrzeuge damit bauen. Also hast drei Holzstämme, die kannst du mit der Synthese so zusammenpacken. Dann nimmst du irgendwie so zwei Ventilatoren, die da rumliegen auf der Insel und dann hast du halt ein Boot, was fährt.
Okay.
Also es ist absolut faszinierend. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie die das Game Design halt dann noch krasser umsetzen können.
Ich bin also gespannt, wie zugänglich das ist. Ich finde so, Crafting ist super spannend, aber ist irgendwie auch, also wenn bei Draw Fortress sieht man, dass es auch nicht gerade unkompliziert sein kann.
Nee, du kennst doch, du hast ja Breath of the Wild gespielt. Klar. Du kennst ja den Magnetteil, die Bombe und so. Und davon ist ein Teil eben Synthese. Dann kannst du halt Sachen zusammenpacken. Und das war's, ja. Das ist absolut faszinierend. Dann kannst du dann noch so vertikal in die Höhe gehen. Also du kannst, wenn du in einer Höhle bist, da gibt's halt eine Decke, kannst du halt rauf und dann spuckt er dich dann ganz oben auf dem Hügel dann sozusagen aus. Also du überwindest wahnsinnig schnell Höhenlevel und ich gehe davon aus, dass du so in diese fliegenden Inseln dann kommen kannst, die dann überall über Hyrule dann rumlaufen oder rumfliegen. Da waren noch so ein paar Sachen bei, die sehr faszinierend waren. Ich bin sehr gespannt. Man sieht so ein bisschen was, man sieht aber auch noch nicht unfassbar viel. Also es gab noch nicht irgendwie was zum Thema Dungeons, hat man nichts gesehen. Ich hoffe, dass sie da auch ein bisschen größere Dungeons diesmal haben und nicht nur diese kleinen Schreine. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr, also wird glaube ich, das Highlight werden in dem Jahr für mich. Also ich wüsste nicht, was dieses Jahr sonst noch so kommt, was mich ähnlich beeindrucken wird. Aber ist ja auch noch nicht alles angekündigt. Vielleicht kommt ja noch was. Gestern habe ich ein bisschen weitergespielt bei Skyward Sword. Ich bin kurz vor Schluss. Und jetzt bin ich an der Phase, wo das Spiel seine Anwesenheit etwas überstrapaziert, wie man sagen würde. Es bleibt ein bisschen, also es ist ein bisschen zu viel Extra-Kram so. Ja, jetzt musst du, jetzt musst du nochmal irgendwie den letzten Dungeon musst du herbeirufen. Okay, wie mache ich das denn? Ja, da brauchen wir ein Lied. Das Lied wurde aber in drei Teile geteilt. So, und du musst.
Da kommt der Grind-Faktor etwas größer, wo du dann
reist
und irgendwie, okay. Mhm.
Ja. Und leider ist das halt immer wieder, sind das Orte, wo ich dann schon mal war. Das heißt, also ich kenne halt so die Grafiken und so, und das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Da sind tolle, also die Dungeons waren toll, die ich da bisher hatte. Da waren ein paar Sachen bei, die wirklich fantastisch waren. Also die das Höhlenheiligtum ist es, glaube ich, auf Deutsch. Die alte Zisterne, Old Cistern, ist es, glaube ich, auf Englisch. Das ist schon ganz geil. Und so der Feuertempel und sowas. Da sind schon ein paar gute, richtig tolle Sachen dabei. Aber leider, so dieses ständige Recyceln, und du musst immer wieder zurück und dann musst du nochmal was machen und musst immer wieder, weiß nicht, so 15 Sachen einsammeln oder sowas. Oh, das ist.
Okay, ja, ja. Hm.
Das ist ein 30-Stunden-Spiel, was eigentlich 15 Stunden lang sein sollte.
Ja.
Lieber 15 gute Stunden als 30 Stunden, die so ein bisschen zu lang
darum
sind.
Darum habe ich nach diesem Crafting-System gefragt, weil ich finde die häufig. Weißt du, wenn ich Ewigkeiten damit, also bei Breath of the Wild kannst du ja auch viel kochen und so ein Gedöns.
Ich fand das überraschend unterhaltsam, das Kochen. Ich habe das nicht, regelmäßig gemacht, ja, aber eben, ich sag mal.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Du musst es nicht machen. Also wenn du Lust hast, dann machst du es, und dann hat es auch Spaß gemacht in dem Moment, aber du hast dich nie dazu gezwungen gefühlt. Das, genau. Und wenn das funktioniert, dann ist es ganz okay.
Aber das machen, da muss ich sagen, das können die halt richtig gut, ne? Also du kannst ja, ich weiß nicht, warst du mal auf dem Akala-Turm, in dem,
das Spiel.
Okay. Also es gibt, ich erkläre kurz, worum es geht. Wir haben einen, es gibt riesige Aussichtstürme, wo du immer ein ganzes Gebiet abdecken kannst, und dann wird das in deine Karte eingetragen, ja? So. Und die Türme funktionieren immer so, du läufst dann dahin, kletterst da hoch, und alles klar, kannst du oben den Turm aktivieren und alles ist gut. Aber es gibt einen Turm, ich glaube, das ist eben dieser Akala-Turm, der ist nicht so leicht zu erreichen. Der ist nämlich auf einem sehr hohen Felsen, und da führt eine Spiraltreppe nach oben, und da sind überall Gegner, die sehr stark sind, und überall ist diese Verheerung. Das ist so ein teerartiges Zeug, wo du nicht durchlaufen kannst. Und du kannst auf der einen Seite sagen, das ist mir alles scheißegal. Ich habe hier 5 Ausdauertränke in meinem Inventar. Ich kletter einfach den ganzen Berg hoch auf der Seite, wo ich kein Problem habe. Das kannst du ohne Probleme machen. Dann setzt du dich irgendwo hin, dann nimmst du die eine Fertigkeit und springst in die Luft und kannst dann mit deinem Gleiter zu der Leiter des Turms fliegen und dann hochklettern. Kein Problem. Du kannst aber auch den normalen Weg, du kannst die Treppe hochgehen. Du kannst auch gegen die Gegner da kämpfen. Das ist überhaupt kein, also die Möglichkeit ist da. Und da sind Sachen bei, die du benutzen kannst. Da sind irgendwie Metallkisten, die du mit deinem Magnettool verwenden kannst. Du kannst diese Wächter kannst du kurz einfrieren mit diesem Stasis-Tool und so, um dann schnell irgendwie weiterzuschleichen und so. Das funktioniert alles. Also darum, ich finde das so beeindruckend, dass du eben dann doch diese, also du hast die Werkzeuge, es ist wie ein gutes Rollenspiel, ne, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Du hast die Werkzeuge, und dir bieten sich aber nicht, du musst nicht den Weg gehen, du kannst dir halt auch die 3-4 anderen Wege überlegen, die du
Das fand ich bei dem Spiel sehr interessant, auch diese Camps von den Gegnern, die du irgendwie hattest, und du kannst natürlich drauf losstürmen, aber da oben liegt auch irgendwie so ein Stein auf dem Feld, den kannst du auch einfach da reinfallen lassen. Oder mit dem Wind, der da ist, kannst du das Gras zum Brennen bringen, und das sorgt dann dafür, dass dieses Camp anfängt zu brennen. Also, oder zumindest die Leute ablenkt, ist schon ziemlich, ziemlich witzig, ja.
Darum, ich erwarte Großes bei dem Ding. Ich glaube ja, dass das so ein Majora's Mask-artiges Ding wird. Also du hast ja Ocarina of Time gehabt damals bei Zelda, wo ich immer noch versuche, das irgendwie ans Laufen zu bringen. Aber die Capture-Karte ist noch nicht angekommen, die neue. Dann haben die mit denselben Assets innerhalb von relativ kurzer Zeit Majora's Mask gebaut, wo die dann noch Varianten hatten. Also selbe Engine, sah sehr ähnlich aus, aber die haben halt was anderes daraus gebaut. Und so ähnlich habe ich jetzt auch den Eindruck, könnte das bei Breath of the Wild sein. Ne? Du hast halt diesen Breath of the Wild, du hast halt das ganze Hyrule-Ding, das ist ja auch wieder da. Ne? Also es ist ja komplett wieder da, aber anders. Also es gibt ja dann Leute, das habe ich nur mal so aus Spaß angeguckt, wo dann Leute irgendwie so im 3-Sekunden-Takt immer auf die Pause-Taste drücken, wenn die Kamera sich bewegt. Ah, ja. Ja, da hinten sieht man diesen Bereich, ja. Hier so Deep-Dive-Analysen und ja, okay, das bedeutet, wenn da die Schlucht ist, dann müssten wir ja hier sein, dann müsste hinter uns der Todesberg sein, aber wir sehen den nicht. Warum sehen wir den nicht? Wo ist der? Was soll das hier? Sowas finde ich halt total absurd. Aber es gibt Leute, die machen sowas ganz gerne und haben dann irgendwie wahnsinnig viele Thesen und was das bedeuten könnte und in welcher Timeline das spielt und all so ein Quatsch. So bin ich da nicht, aber man sieht eben, wir haben viele Sachen, die wiederverwendet werden, aber wir haben halt ganz viele neue Sachen da drin und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant wird. So interessant wie der Presseclub.
Ja, was ist denn das Thema?
Mal überlegen, was könnte das Thema denn vom Presseclub sein? Letzte Woche hatten wir die Ampelkoalition, die im Clinch liegt. Was denn mit den Grünen? Die Grünen als Verlierer der Ampel oder so?
Ja, ist das ähnlich schlimm. das Thema ist Gebäude, Verkehr, Klimaschutz. Sind wir jetzt auf Modernisierungskurs? Und ich frage mich, ob die dieses Koalitionspapier gelesen haben, weil ich finde, vom Modernisierungskurs ist da nicht mehr viel übrig geblieben.
Ich glaube, darum ist es wahrscheinlich, wird es dann eben jetzt eine heiß diskutierte Sendung. Es ist, es gibt neue Autobahnen, das habe ich mitbekommen.
Ja, das sind die schon im Plan sind, die werden weiter verfolgt. Ich finde so, das ist viel, ich will das jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Es ist irgendwie eine sehr schwierige Situation. Es ist so, ich sag mal so, als ich in diese als Grüne in die Koalition.
Als du in die Koalition gegangen bist.
Ich meine, ich habe darüber abgestimmt, ob wir dem zustimmen oder nicht. Von daher bin ich da nicht ganz unbeteiligt. Habe ich ja gedacht, irgendwie, das ist beim Klimaschutz jetzt vielleicht nicht die größte Geschichte, aber so ein bisschen kommt man da weiter. Da habe eher so die gesellschaftlichen Reformen, die wir ja auch durchaus haben, da gesehen. Wenn du jetzt so das Gefühl hast, dass selbst der Klimakanzler hier, wie er sich plakatiert hat und so, eigentlich mit Klimaschutz nicht mehr so viel zu tun hast und Klimaschutz so als Thema der Grünen angesehen wird, ist das schon irgendwie sehr deprimierend, so von der Bedeutung, die das Thema eigentlich haben müsste. So, und damit meine ich jetzt noch nicht mal, dass man zwingend irgendwie auf unseren Kurs oder von irgendwen anders, aber dass du so tust, als gäbe es das Thema nur, weil die Grünen da irgendwie sind, ist irgendwie so ein bisschen an der Realität vorbei.
Die Problematik an Politik mit drei Parteien, die miteinander koalieren, ist halt der geringste Kompromiss. Also es ist offensichtlich. Ich bin mir sicher, dass auch viele Dinge, sagen wir mal, etwas dramatischer wiedergegeben werden in den Medien, als man erwartet. Was genau da passiert, werden wir gleich beim Presseclub sehen.
Ja, oder der läuft ja schon.
Der läuft schon. Gott, wir müssen aufhören. Ich muss auch noch kochen. Ja. Ich kann immer bei YouTube noch ein bisschen zurückspulen. Dann kann ich auch den Anfang noch mal sehen.
Wir haben noch kurz vielleicht zwei Infos. Ich glaube, morgen spielt ihr ein Draw Fortress weiter. Weiß ich gar nicht, ob ihr übermorgen.
Ich glaube, ja.
Spielt ihr Draw Fortress weiter. Jetzt im Anschluss trifft sich der Anhang N Buchclub bei uns im Discord und bespricht die 7 schwarzen Priester von Fritz Leiber. Und ich habe nochmal, ging mir so spontan durch den Kopf, es gibt ja dieses kleine überschaubare Spiel Frosthaven, was bald erscheinen soll. Verkaufspreis von 400 € ist so empfohlen. Wir haben jetzt sozusagen von unserem Spielevertrieb auch das Angebot gekriegt, die zu kaufen. Und wir könnten euch das für weniger als 400 anbieten.
399. Also wer Interesse
hat, kann sich gerne irgendwie bei mir auf dem Discord oder per Support-Formular melden. Und dann können wir mal gucken, wie viel da so zusammenkommen und wie wir das dann quasi auch für deutlich günstiger als 400 € zusammenkriegen. Aber ich will da nicht, das kostet schon für uns auch nochmal so ein bisschen was. Ich will da nicht einfach auf Vorrat Dinge ins Lager packen. Das wäre mir dann doch etwas zu viel dafür, dass es dann am Ende rumliegt. Also wenn da Interesse ist, meldet euch, dann machen wir da einen guten Kurs und dann sind wir da auch ganz gut bei.
Außerdem nicht zu vergessen, Blades in the Dark Vorbestellung ist jetzt in der letzten Woche. Ich glaube, die endet am 6.
Donnerstag, Freitag, glaube ich.
Ja, so, erstmal ne, da auch nochmal vielen Dank für alle Leute, die den Unsinn hier mitmachen. Also muss man ja einfach sagen, es läuft wirklich sehr gut. Also wir freuen uns sehr, dass so viele Leute daran Interesse haben. Fast 350 sind es, glaube ich, im Moment.
360,
okay, krass. Mhm. Also nicht vergessen, Leute, das hält hier den Laden am Laufen. Sowas hilft uns sehr zu kalkulieren, wie Sachen funktionieren, wie ob solche Spiele überhaupt Interesse haben und so. Und das ist umso besser, dass das gut läuft, weil das uns nur bestätigt, weiteren ungewöhnlicheren Spielkram zu machen. Ne? Also das ist schon ganz großartig.
Gut.
Dafür vielen Dank und dann wünsche ich allen viel Spaß beim Presseclub, die einschalten. Und ich glaube, wir hören uns dann.
Ja, müssen wir noch gucken. Nächste Woche
ist Ostern. Das weiß ich gar nicht. Nächste Woche ist Ostern. Ich bin nicht sicher, ob ich Ostern Zeit habe. Und dann ist Patrick im Urlaub, meine ich.
Ja gut, aber nicht am Wochenende.
Ah, okay.
Ich war unter der Woche, damit sich's richtig.
Da müssen wir gucken. Vielleicht gibt's dann irgendwie Ersatzprogramm oder sowas. Müssen wir mal, überlegen wir mal, was wir da machen.
Genau.
Alles klar. Schönen Sonntag noch.
Gut. Tschüss.
Tschüss.